Völlig absurd.
Ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich mache. Das ist einfach Gesicht null. Die Maschine macht, was sie will.
Die Strömung ist absurd.
Wer hier fast panisch klingt, ist unser Reporter Vincent im Hafen von Jakarta. Seine Aufgabe? Eine Schiffsreinigung unter Wasser und mit großem Gerät. Wie sich das Ganze für ihn angefühlt hat, wie er sich trotz Stress und Anstrengung motiviert, das habe ich ihn gefragt in einer neuen Folge von
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Willkommen, willkommen vor allen Dingen Vincent Dehler. Heute bei mir jemand, der sich durchbeißt, jemand, der sich in Sachen hineinfuchst und der sich nicht unterkriegen lässt. Genauso kündige ich dich mal jetzt an.
Boah, ich kann doch nicht so umgehen mit so vielen Komplimenten, weißt du doch.
Es ist ja du warst für uns in Indonesien und hattest dort eine Schiffsreinigung vor dir. Und es ist schon beeindruckend, wie du Dinge einfach durchziehst. So viel schon mal das Teasing. Fangen wir an zu erzählen.
Hallo Ferdi, genau, vielen Dank, dass ich mal wieder hier sein darf und vielen Dank für deine Worte. Ja, ich glaube, das ist natürlich zwangsläufig mit dem Beruf eines Reporters, ne, das ist, gehört dir eben genau dazu. Also nicht nur hinzufahren und sich das anzugucken, sondern Dinge auszuprobieren und vor allem zu erleben, wie fühlt sich das an für Menschen, die das eben jeden Tag machen. So, ne, klar, wir sind immer nur ein paar Tage vor Ort in dem Moment, aber Menschen, die das jeden Tag machen, die haben natürlich einen anderen Zugang dazu. Und genau das zu verstehen, das ist, denke ich, ist mal das Wichtige für uns Reporter oder Reporterinnen, die dieses Erleben quasi dann auch zu transportieren, ne, für den Zuschauer. Und in dem Moment, oder in dem Fall, den du ansprichst, genau, wir waren in Jakarta, eine riesige Stadt in Indonesien, mit einem riesigen Industriehafen auch. Also ich glaube, wir waren im größten Hafen von Indonesien. Und da müssen Schiffsrümpfe gereinigt werden. Ne? Also wie jeder Schiff, also wenn ein Boot einfach ein Schiff im Meer ist, da setzt sich zwangsläufig, setzen sich Sachen am Rumpf an. Also ob die fahren oder ob die stehen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten oder zwei Arten, wie man ein Schiff sauber machen kann. Einmal, das Schiff ist draußen im sogenannten Trockendock. Mhm. Das heißt, also das Schiff ist nicht im Wasser in dem Moment, ein riesiger Kran kommt, hebt das quasi in dieses Dock rein und man kann im Trockenen arbeiten, ne, mit Hochdruckreinigern, mit was auch immer.
Das wäre ja zu billig für uns.
Das wäre natürlich zu einfach. Naja, und naja, billig ist ein guter Stichpunkt, weil die andere Option ist, das Schiff sauber zu machen, während es im Wasser ist. Und das ist im Endeffekt tatsächlich ein Kostenfaktor. Es ist verhältnismäßig teurer, ein Schiff quasi ins Trockendock zu heben oder aus dem Wasser rauszuheben und dann zu reinigen und wieder reinzusetzen. Im Vergleich zu, das Schiff ist einfach schon im Wasser. Also es ist tatsächlich ein Kostenpunkt, der da eine Rolle spielt. Und wir haben ein Team quasi begleitet mit meinem Hauptansprechpartner Inyo, der das schon sehr, sehr lange macht. Ich glaube, seit 16 Jahren reinigt er Schiffsrümpfe. Der ist sozusagen, man würde sagen, Industrietaucher. Das heißt, der geht jetzt nicht irgendwie nach Ägypten und guckt sich bunte Fische an, sondern sein Job ist es quasi, unter Wasser zu arbeiten. Und das fängt an bei Reparaturen, bei Schweißarbeiten, solche Sachen, wenn Pipelines irgendwie repariert werden müssen, solche Sachen. Und unter anderem, ist ein Teil seines Jobs eben auch, einen Schiffsrumpf unter Wasser sauber zu machen. Und hat wenig mit Urlaub oder mit irgendwie, Entspannung zu tun, sondern es ist echt ein krasser Job sozusagen.
Macht man sich davor Gedanken, also was auf einen zukommt? Also ich glaube, man geht, wenn man so ist wie du, sehr engagiert an so ein Thema ran, sagt sich, ja, dann zeig doch mal her, was du da hast für ein Bötchen. Und da warst du, glaube ich, schon gleich zu Beginn etwas überrascht, oder?
Ja, voll.
Okay, das ist wesentlich größer, als ich irgendwie erst gedacht hatte.
Ja. Ja, mussten wir beide gerade ein bisschen kichern, weil also wenn es nur ein kleines Bötchen gewesen wäre, hätten wir es nicht gemacht. Aber genau. Wie groß war das Schiff?
Genau, also wir sind, also man muss sich das so vorstellen, ne? Dieser Hafen ist natürlich riesig. Das heißt, bis wir bei dem Boot waren, das war so ein bisschen vorgelagert, dieses Schiff, sind wir 30 Minuten quasi mit dem kleineren Boot hingefahren und dann... Ne, stehen da natürlich viele Schiffe und immer so weiter man rausfährt, umso größer werden sie. Mhm. Und auf einmal sind wir vor so einem 60 Meter langen Transportschiff sozusagen. Das ist jetzt kein so ein Containerschiff, wie man sich das vorstellt, sondern das ist eher so ein Schiff, das quasi von diesen Ozeanriesen also Equipment oder die Crew an den Hafen bringt und wieder zurück. Also es ist wie so eine Art Fähre, aber eben 60 Meter lang und ganz schön beeindruckend in dem Moment. Ne? Klar, man macht sich natürlich Vorstellungen, wie könnte das sein, aber immer ist es dann in der Regel so, wenn man dann direkt vor der Aufgabe steht und sieht das erste Mal, was eigentlich wirklich zu tun ist, bist du natürlich, also ist man immer erstmal so, okay, wow, geflasht. So, ne? Und obwohl man, oder obwohl ich jetzt Taucherfahrung habe und glaube ich nicht wenig, ist das natürlich trotzdem erstmal ja, echt so ein kleiner Schock. So. Man muss da mal so kurz durchatmen und denken, okay, da sollen wir jetzt rein in dieses Wasser. Ne? Wie gesagt, immer noch Hafen, ne, Gebiet sozusagen, immer noch Hafen-Area. Und bekommt dann auch erstmal dieses das Reinigungsgerät, ne, irgendwie auch zu sehen. Also weil wir sprechen da quasi ja nicht von irgendwie so einem Glitzi-Schwamm, sondern das ist also spezielles Gerät, das dafür gebaut wird, um einen Rumpf zu reinigen.
You just driving.
I'm driving. So these are no brushes. There are huge steering wheels for underwater.
Also große Bürsten, die genau. sich drehen.
Genau, das ist letztendlich, muss man sich das vorstellen, wie so eine Art Box. Ich sag mal so, zwei Schuhkartons nebeneinander. Mhm. Rechts und links sind Griffe aus Holz und aus Metall. Und auf dieser Box sind zwei große so Pizzatellergröße Bürsten angebracht. Mhm. Die gegeneinander rotieren und diese Bürsten haben eine sehr harte Borste. Also das hat jetzt nichts mit so einer Handwaschbürste zu tun, sondern eher so Kabelbinder. Ne? Mhm. Das hat ja wie so kleine Plastikteile und davon sind sehr viele auf diesen Bürsten angebracht. Also das ist eine sehr, sehr harte Bürste auf diesen zwei Tellern, die sich gegeneinander drehen.
Und wie wird das dann betrieben? Also
genau,
also Motor dran, oder?
Also es ist im Prinzip gibt es zwei Einheiten. Dafür braucht man auch dieses kleine Schiff, mit dem wir dahin gefahren sind. Es ist ein Generator auf dem Schiff, der eine Hydraulikflüssigkeit in diese Maschine quasi drückt sozusagen und durch diesen Druck drehen sich diese Borsten. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eben diesen Generator, der mit zwei Schläuchen an dieses Reinigungsgerät verbunden ist. Und da wird sozusagen die Maschine mit gesteuert. Und das haben wir ja auch gerade gehört, es geht ja vor allem eben darum, dass man dieses Gerät fährt. Also man muss es quasi nicht bedienen, sondern man hält es rechts und links an den Griffen und drückt es gegen diesen Schiffsrumpf. So, das ist klingt jetzt erstmal relativ einfach. Deshalb dachte ich so, ja cool, ist ja wie Autofahren, man lenkt das nur. Du musst aber trotzdem diese Kraft auch unter Wasser aufbringen, das Gerät an diesen Schiffsrumpf ranzudrücken. Und obwohl natürlich unter Wasser die Schwerelosigkeit ne, natürlich eine andere ist, ist das trotzdem unfassbar schwer, dieses Gerät. Und unfassbar auch ja anstrengend einfach die Bedienung dieses Geräts.
Und das macht einer alleine, also du.
Genau, das macht.
Das war ja dann deine Aufgabe. Das heißt, du musstest wirklich jetzt erstmal in den Taucheranzug,
genau.
mit Flasche und allem.
Genau,
oder?
Richtig. Komplettes Taucherequipment, also sprich Sauerstoffflasche, Neoprenanzug, Tauchmaske und so weiter, also Brille. Und dann geht man ins Wasser und diese Bürstenkonstruktion wird ins Wasser gelassen. Mhm. Und dann kriegst du natürlich eine Einweisung und man muss auch dazu sagen, das ist jetzt auch keine Umgebung, wo man eigentlich tauchen würde. Ne? Also wir sprechen davon, dass wir uns auf der einen Seite hast du dieses 60 Meter lange riesige Transportschiff und direkt nebendran steht unser Boot sozusagen, wo auch der Generator draufsteht. Das heißt, du bist zwischen zwei Booten, so was du eigentlich normalerweise nie machen sollst. Mhm. Wo du sagst, auf gar keinen Fall sollst du dich zwischen zwei Booten befinden. Das heißt, also da ist natürlich ein gewisses Sicherheitsrisiko ist da. Und,
also es ist die Gefahr, zerdrückt zu werden zwischen diesen Booten.
Ja,
oder ich meine, genau. Die machen das natürlich schon ein bisschen länger und die
ja,
haben
ja.
Du hattest auch, glaube ich, Vertrauen zu denen, sodass du
dir
keine Sorgen gemacht hast. Aber die Gefahr ist da, dass wenn die See unruhig ist, wenn es Strömungen gibt und so weiter, dann wird es gefährlich.
Also,
okay. Also
wir hatten auch Sicherheitstaucher jederzeit dabei. Also das heißt, es war jetzt keine leichtsinnige Aktion, wo wir sagen, komm, wir machen das mal. Das ist natürlich vorbereitet und das Risiko wird natürlich eingeschätzt. Klar, es gibt immer ein Risiko zwischen zwei Booten. Es gibt natürlich einen gewissen Abstand. Mhm. Aber trotzdem, jederzeit. Ich meine, wir sind in mehr oder weniger in einer offenen See sozusagen, auch wenn wir im Hafengebiet sind. Aber das ist Ozean. So, da herrschen Strömungen. Da herrscht natürlich auch eine Sicht, die absolut, also katastrophal ist, wenn man das mal so sagen möchte. Das Wasser, die Qualität ist natürlich eine andere, also nicht in einem Pool, sondern das ist wirklich im Hafenwasser. So, und das ist natürlich dann auch so eine Sache, wo man sagt, boah, weiß ich nicht.
Und dann ging's los und ja. Das war auch gleich so anstrengend, dass du gesagt voll. Hast, pur.
Ja,
keine Ahnung, was ich eigentlich mache. Es ist einfach Sicht null. Die Maschine macht, was sie will.
Die Strömung ist absurd. Absoluter Blindflug hier.
Ja.
Also ein bisschen, du lachst noch, aber das klingt, ja, das klingt nach Verzweiflung, also finde ich krass. Ja. Das heißt, mit dem ersten Mal diese Maschine dagegen drücken, hast du gleich gemerkt, was für Kräfte da wirken.
Genau.
Und mit dem ganzen Surrounding warst du, also du wirkst schon, da du ja sonst ein sehr cooler Typ bist, wirkst du schon etwas angespannt, also das muss ich ehrlich sagen.
Ja, absolut, das ist auch genau der Fall. Ne? Also das ist so der Moment, wo du wirklich das erste Mal realisierst, was heißt es eigentlich für so einen Schiffsrumpfreiniger, was bedeutet diese Arbeit? Ne? Also es gibt dieses Signal, der Generator auf dem Beiboot geht an, der Druck geht quasi in die Bürste und natürlich hat diese Bürste ein gewisses Eigenleben, ne? Weil die kriegt ja Druck, also das heißt, diese Bürsten drehen sich. Und das zu halten, auch in der richtigen Position zu halten, während es eine wahnsinnige Strömung ist, während du zwischen diesen Booten bist, während du nichts siehst, da in dem Moment realisierst du, krass. Und das soll ich jetzt 60 Meter an der Länge quasi dieses Boot reinigen auf einer Seite. Ist natürlich der Moment, wo man sagt, nee, also niemals funktioniert das hier.
Dass es nicht funktioniert, wäre das eine, dass du sagst, das traue ich mich nicht,
genau.
Ich kriege jetzt echt Angst. Ja. Also hast du Angst gehabt?
Ja. Also schon, glaube ich. Ne? Also das ist natürlich, also es ist eine Angst, die wahrscheinlich auch vor allem eher mit Respekt jetzt erstmal, ne, vor diesem ganz, vor dieser ganzen Umgebung quasi triggert diese Angst. Jetzt nicht, dass ich Todesangst hätte, weil natürlich ich jederzeit sagen kann, ich lasse dieses Gerät fallen, ich habe einen Taucheranzug an, ich mache mir quasi einfach, ne, ich schwimme dann sozusagen einfach in diesem Taucheranzug und alles ist fein und wirkt. Es gibt Leute, die in dem Moment ja auf dich achten, die die Boote beobachten, die genau gucken, okay, wenn es zu gefährlich wird, stopp. Keine Frage, das geht innerhalb von einer Sekunde.
Ist das so deine Strategie? Also wie gehst du damit um? Das war das, was ich ehrlich wissen wollte. Also was machst du dann? Und hast du es gerade schon gesagt, du versuchst dann irgendwelche Anker zu setzen oder dir zu sagen, die sind da, die helfen mir, das kann ich machen, wenn es schief geht und so weiter. Ja. Aber trotzdem ist es ja also so der innerliche Krieg.
Ja.
Von wegen, ich glaube, ich gebe jetzt auf, steige wieder ins Boot und sage, fahr mich zurück, ich mach's nicht. aber das war keine Option für dich.
Nee, das ist keine Option in dem Moment. Also es ist immer ein Abwägen von, ne? Was traut man sich selber zu?
Mhm.
Und ich glaube, da gehört dann natürlich auch dazu, sich gut zu kennen oder zu wissen, wo ist die Grenze? Ne? Das macht Machbaren. Das spielt aber natürlich auch eine gewisse Rolle von einfach blindes Vertrauen sozusagen in unsere Crew zu haben. Wir machen, wie gesagt, keine leichtsinnigen Sachen. Mhm. Es ist jederzeit die Möglichkeit, gibt es immer diese Exit-Strategie zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Das heißt, Vertrauen spielt da aber auch eine Rolle. Da spielt aber auch eine Rolle für mich immer so ein bisschen Respekt, ne? Irgendwie jetzt in dem Moment Inyo gegenüber. Ich finde, also ich möchte einfach nicht dahin gehen und sagen, ja, jetzt mache ich das hier 2 Minuten und dann sage ich ciao. Also, weil das ist halt sein Leben und darum geht es ja irgendwie, das zu verstehen. Nicht, weil ich Lust habe, das mal auszuprobieren, sondern es geht darum, zu verstehen, was heißt das, also was heißt es für ihn, das quasi als Job, also das ist sein Job, das zu machen. So, und da, der kann auch nicht nach 2 Minuten sagen, ja, jetzt lasse ich das mal irgendwie gut sein, heute irgendwie geht es mir nicht so gut, oder heute ist die See nicht so gut, was auch immer. So, und genau dieses Verständnis möchte man haben. Da muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle bereit sein, ein gewisses, naja, nennen wir es Risiko einzugehen, ohne dass das leichtsinnig ist.
War der mit dir im Wasser?
Ja.
Also ihr wart zusammen sozusagen am Boot, aber der hat nicht dieses Ding mit festhalten können. Das heißt, das war schon komplett an dir.
Ja, wenn das an ist, also das kann nur einer halten sozusagen, ne? Weil man auch natürlich irgendwie gucken muss, dass denn auch das ist eine Gefahr letztendlich.
Mhm.
Man möchte nicht, dass das irgendwie auf einmal aus out of control so ein bisschen ist. Also er war die ganze Zeit bei mir, ich war im Wasser, der Sicherheitstaucher war im Wasser und der Kameramann war im Wasser. Und das heißt, wir waren schon viele Leute und das macht es jetzt auch nicht unbedingt einfach, ne? Immer noch mit dem im Hinterkopf, wir sind zwischen 2 Booten, da ist Strömung und so weiter, die Wellen schlagen dir ins Gesicht. Wobei der Tiefgang quasi des Bootes war nur 1,50 Meter, das heißt, wir sind jetzt nicht total unter Wasser, sondern wir sind mehr oder weniger an der Wassergrenze. Aber da eben peitscht die ganze Zeit die Strömung, das Wasser, da sind Kabel, da sind Schläuche, dann ist war noch ein Rettungsring, der auch noch irgendwie schwamm sozusagen, wo man sich jederzeit festhalten kann. Und der Platz wird aber nicht mehr, der wird nicht größer. Also auch das spielt natürlich eine Rolle.
Wie kommuniziert ihr denn? Also du hattest ja einen...
Genau.
Wie heißt das?
Atemregler quasi drin. Genau. Genau. Ja, also letztendlich mit einfach raus, kurz rausnehmen und rufen. Handzeichen spielen auch eine Rolle, vor allem zum Boot sozusagen. Ne? Jetzt Stopp, Start, was auch immer. Und da spielt aber auch die Erfahrung, die Inyo hat, einfach eine Rolle. Der sieht es halt. Der sieht, wenn es ein Problem gibt.
Very exhausting. No, not for you? No?
Not for you.
Genau, also für ihn ist das halt keine Anstrengung, ne, weil es halt sein Alltag ist. Aber das ist dann natürlich für einen selber sehr schön und auch beruhigend, so ein bisschen zu sehen, der ist bei dir, der passt auf dich auf, der macht das seit 16 Jahren, der weiß, wann auch der eigene Ehrgeiz vielleicht hinten angestellt werden sollte, weil es zu gefährlich wird.
Aber das ist ja was... Das muss ein Mentor machen, glaube ich.
Ja, voll.
Dadurch, dass der halt mit dir im Wasser ist und dir ein gutes Gefühl gibt und sagt, bei mir ist alles gut, hoffentlich ist bei dir alles gut und dich unterstützt. Ich weiß nicht, ob man dann sehen kann, dass der lächelt und sich freut oder so. Ja. Wenn der wird natürlich auch sagen, jetzt weiß der mal, wie das ist. Also weiß der mal, wie man diesen Job einzuschätzen hat. Aber natürlich hat er dir auch Lust darauf, dass du es hinbekommst. Und
der fand es auch ein bisschen, also das merkt man natürlich, ne? Die ganze Crew fand das von denen natürlich irgendwie erstmal lustig. Mhm. So, oder beziehungsweise außergewöhnlich lustig. Also lustig hört sich jetzt ein bisschen so albern an, ne? Aber die fand das natürlich trotzdem erstmal irgendwie witzig. Da kommt dann halt irgendwie so ein deutsches Kamerateam und jetzt macht da einer das mal. Der macht das, was ich jeden Tag, also nicht jeden Tag, aber ne, aber was ich mache, was mein Job ist. Der ist ja nicht jeden Tag mit Schiffsreinigung beschäftigt, sondern der macht eben auch andere Jobs unter Wasser, schweißen, reparieren, was auch immer, solche Sachen. Der fand das schon erstmal irgendwie cool, glaube ich auch. Also, dass das jemand mal ausprobiert. Und trotzdem habe ich schnell gemerkt, weil du gerade auch gesagt hast, der sieht das. Das ist auch so ein Punkt, das es extrem schwierig macht, diesen Job auszuüben, weil A, die Sicht unter Wasser ist per se schlecht, weil ne, das Wasser halt sehr, also einfach dreckig ist. Mhm. Und in dem Moment, wenn man diese Reinigungsmaschine ansetzt an diesen Schiffsrumpf, der gespickt ist von Muscheln, Plankton, Algen, Dreck einfach, in dem Moment, wo du das ansetzt, ist das wirklich wie wenn du mit dem Besen den Boden fegst. Es wird natürlich wahnsinnig viel Dreck erstmal aufgewirbelt. Mhm. Das heißt, es kam auch nochmal dazu, zu der schlechten Sicht hast du in dem Moment, wo die Maschine an ist, siehst du eigentlich null. Und das meinte ich auch mit Blindflug, weil du hoffst mehr oder weniger, okay, ungefähr bewege ich mich hier noch in die richtige Richtung. Man denkt so, ja, das wird dann immer ein bisschen sauberer. Viele Sachen fliegen natürlich, Dreckpartikel fliegen im Wasser hin und her. Das siehst du, aber wirklich auch nicht mehr. Und ich, also ungelogen, also 30 Zentimeter Sicht, mehr ist es nicht. Und der Rest ist so ein bisschen Gefühl.
Wie viel Zeit hattest du denn für deine Aufgabe? Ich muss gerade an einen Werbespot denken über einen Schokoriegel. Da heißt es, wenn es mal wieder etwas länger dauert. Also da geht es, glaube ich, um einen Schiffstreicher. Und als die Kamera aufzieht, siehst du plötzlich, oh, das ist noch richtig viel Arbeit. Also 60 Meter lang war das Schiff. Du musstest eine Seite machen.
Ja.
Gefühlt, da wo wir jetzt gerade sind, in den Gedanken, in denen wir sind, hast du gerade 2 Meter geschafft.
Ja, so ist es auch ungefähr. Also wir hatten insgesamt 3 Stunden.
Mhm.
Nicht, weil man sich das irgendwie so vorstellt, sondern weil dann die Strömung, also die Flut kam sozusagen und dann wird die Strömung so stark, dass das einfach nicht mehr möglich ist, weiterzuarbeiten. Denn es ist halt zu gefährlich. Das heißt, wir hatten dieses Zeitfenster von 3 Stunden, wo also die eine Seite des Schiffsrumpfs sauber gemacht werden muss, plus die Schiffsschraube. Die musste natürlich auch noch gereinigt werden. Und deshalb hast du natürlich einen gewissen Zeitdruck. Und du bist aber jetzt nicht 3 Stunden, also ne, du kannst auch mal eine Pause zwischendrin machen, was du auch machen solltest, keine Frage. Aber es ging jetzt letztendlich einfach mal darum, Strecke zu machen, sauber zu machen. Und jetzt man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass danach der Schiffsrumpf so wirklich so blitzeblank ist. Ne? Also es bleiben immer noch gewisse Rückstände und das ist auch vollkommen okay.
Mhm.
Es bleiben Abdrücke von den Muscheln sozusagen. Das bleibt schon dran. Aber es geht darum, wirklich diesen groben Dreck, der muss weg. Und dafür ist diese Maschine letztendlich gut.
Dann ist ja was schiefgegangen. Also,
ja,
du ahnst schon, worauf ich hinaus will.
Ja, klar.
Das Schlimmste, was passieren kann.
Überall Öl, überall. Im Gesicht, in den Händen, im Anzug. Scheiße, ey.
Hm. Öl, wo kam das Öl her?
Naja, diese Bürstenkonstruktion, die wird mit Hydrauliköl betrieben. Mhm. Und dieses Öl ist in den Schläuchen, das heißt, ne, geht rein und raus und durch den Kompressor gibt das quasi so einen Kreislauf. Und dadurch, dass diese Schläuche natürlich vom Kompressor, der auf dem Boot ist, ne, auch diese Schläuche im Wasser hängen an diese Reinigungseinheit, an diese Bürsteneinheit, hängen die Schläuche im Wasser und diese Partikel oder die Sachen, die an dem Schiffsrumpf dran sind, die sind teilweise sehr scharfkantig. Wir hatten zum Beispiel auch Handschuhe an die ganze Zeit, mhm, weil diese Muscheln teilweise wirklich so scharf sind, dass du dir die Finger aufschneidest. Deshalb, wir mussten auch Handschuhe tragen und quasi, wenn der Schiffsrumpf die den Knick macht, sozusagen nach unten, entsteht zwangsläufig eine Kante. So, mhm. Und wenn du da nicht aufpasst, reibt dieser Schlauch, dieser Hydrauliköl-Schlauch immer an dieser Kante. Immer hin und her. Gerade wenn man natürlich sich vor und rückwärts bewegt. Und dann ging also plötzlich die Maschine aus. Ich habe nichts mehr gesehen. Also es war so, okay, was passiert hier gerade? Es war sehr dunkel auf einmal. Dann ging es innerhalb von zwei Sekunden so gefühlt. Ne? War die Maschine quasi aus dem Wasser raus. Die wurde auf das Beiboot gebracht und zu uns hieß es auch, okay, raus. Und dann habe ich erstmal gemerkt, okay, Moment mal. Auf der Zunge überall hast du so diesen öligen Geschmack auf einmal und es riecht nach Öl. Und denkst du so, Mann, das kann jetzt nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, dass jetzt gerade das passiert. Ja. Und dann ist der Schlauch letztendlich, hatte einen Riss. Und darum ging es dann erstmal, ja, dieses Problem letztendlich zu beheben.
Das hast du auch gemacht. Nein, das haben die Kollegen gemacht.
Genau, das haben die Kollegen gemacht. Also das ist natürlich klar, das denkt man sich so, ja, natürlich passiert das bei mir. Ne? Das hat mit Sicherheit auch mit Unerfahrenheit zu tun. Ist ja klar, ne? Keine Frage. Also die Leute sind aber vorbereitet. Das passiert auch immer mal wieder mal. Letztendlich gehen Dinge kaputt so und die Crew ist darauf vorbereitet. Die haben diese Reinigungseinheit, diese Reinigungsbürsteneinheit dann eben auf ihr Boot gezogen und haben mit der Reparatur begonnen. Also es ist nicht so, dass es auch für die eine neue Situation war. Die haben Werkzeug dabei, die wissen genau, wie man das repariert. Aber für einen persönlich ist es natürlich total kacke, sorry. Aber das ist natürlich doof. A, will man nicht, dass da irgendwie Öl ins Wasser kommt und B, will man natürlich auch nicht die Sachen, mit denen quasi Inyo und seine Kollegen und Kolleginnen jeden Tag arbeiten, die will man einfach nicht kaputt machen. So. Von daher war das ein Moment, wo ich sehr down war. So, bin ich gefallen.
Und wie hast du dich dann wieder motiviert? Weil ich kann jetzt nicht einschätzen, wie viele Meter du noch vor dir hattest, aber ich würde jetzt tippen, noch einige.
Ja, ja, genau. Also wir waren, glaube ich, als das passiert ist, so ungefähr bei der Hälfte, würde ich sagen. Mhm. Also irgendwas zwischen ein und zwei Drittel. Also es gab noch richtig was zu tun. Und klar spielt es eine Rolle, wenn ich jetzt denke, Mensch, ich möchte natürlich das, ne, irgendwie auch erfahren. Ich möchte die ganze Seite sauber machen. Was ist, wenn es jetzt nicht mehr geht? Es gibt kein Backup. So, das ist, was wir machen können. Und wenn das kaputt geht, wäre es natürlich schlecht. Und habe trotzdem aber den Moment der zwangsläufigen Pause mich einfach mal mit Inyo unterhalten, wie das eben für ihn ist, weil das ist dann war für mich meine Mission sozusagen, meine Aufgabe eben zu verstehen, wie fühlt sich das an, das als Job zu haben, und dachte, ich nutze den Moment, um einfach mal mich mit ihm nochmal eben an Bord des Schiffes in Ruhe zu unterhalten.
Wie alt ist der Inyo?
Ich glaube, er ist, man nagelt mich nicht drauf fest, ich glaube, er ist Mitte, Ende 30 so. Also macht das seit 16 Jahren.
Wow.
Take my friend, take a break. So when it is a dangerous job, what does your family think? Are they afraid?
Before I go to a job, maybe my family prayer.
Also natürlich spielt Religion oder der Glaube auch da eine große Rolle und es wird vorher gebetet, aber du merkst schon, also natürlich klar ist er sehr erfahren, ne? Und trotzdem sagt er sich, A, kann ich das wahrscheinlich nicht mein ganzes Leben lang machen und B, möchte ich das vielleicht auch gar nicht. Also, ne, irgendwie, vielleicht habe ich auch andere Ziele. Und er hat mir dann noch erzählt, dass er eigentlich vielleicht, wenn er das nicht mehr machen kann, möchte er einen kleinen Shop aufmachen. Also, er hat schon auch noch Ziele und einfach dieser Sicherheitsgedanke, der bei allen natürlich immer eine Rolle spielt, weil das ist das oberste Credo, wenn es nicht geht, dann geht es auch nicht. Es wird jetzt hier nicht, ey, lass uns nochmal ganz kurz da einmal. Nein, wenn das Team auch für alle entscheidet in dem Moment, es ist zu gefährlich, dann hört man hiermit auf. So, und zum Glück konnten wir dann trotzdem aber weitermachen. Die Crew konnte die Bürsten sozusagen oder den Schlauch reparieren, sodass eben kein Öl mehr austreten konnte. Und das hieß für uns also, okay, Tauchanzug wieder an, Sauerstoffflasche wieder auf den Rücken, die gleiche Chose quasi von vorne.
Ja, sag mal ganz kurz, also das ist ja eine Sache, also es ist ja schon ein motivatorisches Loch sozusagen.
Ja, klar.
Also zu sagen, nee, das mache ich jetzt weiter, ich ziehe das jetzt durch, ist ja was, was man irgendwie hinbekommen muss. Hast du da, gibt es da Strategien, die du verfolgst?
Weiß ich gar nicht. Nee, nicht so richtig. Also ich glaube, Ehrgeiz und einfach Neugierde ist es dann letztendlich. Mhm. Ist es so eine Mischung.
Und aus Respekt vor ihm nicht zu sagen,
natürlich.
Ich mache jetzt nicht mehr.
Auch das?
Sondern
genau.
Ich ziehe es für dich jetzt auch mit durch. Wir machen das jetzt gemeinsam.
Wir machen das gemeinsam. Genau, es spielt alles eine Rolle. Wie gesagt, das ist so ein bisschen nicht so, dass man jetzt sagt, okay, jetzt muss ich mich kurz 5 Minuten hinsetzen und irgendwie einmal in mich gehen, sondern das ist so ein Gefühl, was man sich das entwickelt man so ein bisschen und sagt sich, ja, ab wann oder wie weit möchte ich gehen? Wie weit möchte ich meine Grenze, die es mit Sicherheit gibt, aber wie weit bin ich bereit, an diese Grenze zu gehen? Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal darüber hinaus zu gehen, immer mit dem Bewusstsein oder mit dem Wissen, es gibt immer wieder den Moment, dass, okay, ich pack's jetzt einfach hier nicht mehr, stopp. So, und das geht dann halt eben auch schnell. Ich weiß gar nicht, ich erzähl's einfach mal, es gab auch eine Situation, die haben wir jetzt gar nicht in dem Film thematisiert, der zu sehen war. Normalerweise muss natürlich der Rumpf nicht nur an der Seite sozusagen, diese 1,50 Meter sauber gemacht werden, sondern auch unten drunter. Mhm. So, und das ist dann im Prinzip wie Streichen einer Decke. Das heißt, du machst das über Kopf. Mhm. Und ich wollte das ausprobieren. Es war jetzt nicht Teil des Ganzen, ne? Irgendwie, es ging um die Seite des Schiffsrumpfs, aber ich wollte es ausprobieren. Und das heißt, wir sind im Wasser und du bist sozusagen, du liegst wie in einem Bett, also sprich mit dem Rücken nach unten, über dir, nach oben gerichtet, drückst du diese Maschine nach oben gegen den Schiffsrumpf. Mhm. Also nicht nur an der Seite, sondern wirklich nach oben. Das heißt, ja, genau, einmal gedreht sozusagen, über Kopf, unter diesem Boot.
Horror.
Horror, weil an der Seite hast du zumindest noch immer ein bisschen Sonnenlicht, das durchgeht. Das heißt, du hast eine gewisse Sicht sozusagen trotzdem. Sobald du unter diesen 1,50 bist, das heißt also, wo der Knick des Rumpfes ist, um sich nach unten quasi, ne, in die Mitte zu gehen, ist die Sicht faktisch null. Also ist schwarz. Weil das Wasser so dunkel ist, so dreckig ist, diese Reinigung quasi der Maschine, die Partikel, die rumfliegen, und es kommt einfach auch kein Sonnenlicht mehr an unter diesem Schiffsrumpf. Und da ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du die Orientierung verlierst. Mhm. Also du liegst quasi mehr oder weniger einmal auf dem Rücken, unter Wasser, nach oben gerichtet, im absoluten Dunkel. Und da ist, das ist ein Moment, den möchte ich zum Beispiel nicht nochmal erleben. Das war richtig, da hatte ich Angst. Da hatte ich echt Angst. Und war natürlich dann auch froh, dass ich, ne, im Nachhinein wusste, okay, mir kann zu keiner Zeit eigentlich was passieren. Aber du kannst Panik, ganz selten kannst du das steuern. Es gibt Strategien zu sagen, jetzt gerade beim Tauchen zum Beispiel, wenn du die Orientierung verlierst, sprich wo ist oben und unten, das kann immer mal passieren, guckst du einfach, weil du ja, ne, unter Wasser deine Atemluft siehst du ja, durch die Luftblasen, die du auspustest, siehst du, wo die hingehen. Und die Luft geht immer nach oben. Das heißt, in dem Moment, wo du nicht weißt, wo ist oben und unten, guckst du eigentlich nur oder checkst, okay, alles klar, wo gehen die Luftblasen hin? Da ist oben. Das heißt, du hast gar nicht die Möglichkeit, einfach nach unten ins Dunkle zu schwimmen, sondern du hast zumindest immer den Weg nach oben. Alles klar, da geht's lang. Nichtsdestotrotz bist du immer noch unter diesem Schiffsrumpf. So, das heißt, rechts oder links jetzt? Welche Richtung ist denn das? Von wo bin ich nochmal gekommen? Mhm. Das war ein Moment, wo ich dachte so, okay, wow, das brauche ich nicht.
Wir haben ja nicht umsonst dich dafür ausgesucht, sehr wahrscheinlich, weil wir wussten, in welche Richtung das gehen wird. Wie viele Tauchgänge hast du schon gehabt in deinem Leben?
Ich habe das, also ne, normalerweise hat man da auch so eine Art Logbuch, das viele Taucher führen. Ich habe das irgendwann mal aufgehört tatsächlich, aber ich würde sagen, irgendwas zwischen 80 und 100. Und auch in den verschiedensten Situationen sozusagen. Das da war das erste Mal, dass ich das in dieser Form erlebt habe.
Also komplett ohne Sicht und genau. In so dreckigem
Wasser. Also auch einfach
Wasser
arbeiten.
Mit Strömung,
arbeiten das, unter Wasser, diese körperliche Arbeit sozusagen, ne? Und unter einem Boot. Auch das sind ja so Sachen, ne? Also das sind so Sachen, normalerweise als Taucher sagst du, Finger weg. Also wenn ein Boot ist, ist eine Schraube, das einfach, da bist du eigentlich nicht. Klar, in dem Moment wissen ja alle Bescheid, das Schiff weiß ja, dass du da unten bist. Also es kann so keiner Zeit passieren, dass das Boot einfach losfährt. So. Aber das war schon trotz aller Erfahrungen, die man irgendwie vielleicht hat, eine neue Situation und eine Situation, die man in dem Moment dann irgendwann auch nicht mehr so richtig einzuschätzen weiß. Und deshalb war für mich da denn der Punkt, okay, das kann ich nicht machen. Ich muss jetzt raus, ich muss hier weg. Und da eben sich zu kontrollieren und auch eine Methode ist zum Beispiel zählen. Also unter Wasser wirklich einfach 1, 2, 3.
Um dich zu beruhigen.
Um dich zu beruhigen, weil du in dem Moment hast du, ich muss raus. Dann ist das gefühlt 2 Stunden, wo man unter Wasser ist. Aber eigentlich sind es in der Regel dann nur 10 Sekunden. Und jeder von uns kann auf der Stelle 10 Sekunden die Luft anhalten. Sozusagen, wenn du es müsstest. Ich hatte ja aber noch eine Tauchflasche. Das heißt also, die Luft hätte mir gar nicht ausgehen können. Aber eben das zu kontrollieren und für sich selber irgendwie zu realisieren, Moment mal, du bist eigentlich gar nicht in Gefahr. Das ist dann manchmal gar nicht so einfach.
Und das hat dich dann auch motiviert, bis zum Ende durchzuziehen. Also
ja.
Zumindest erstmal die Seitenwand.
Genau, die Seitenwand fertig zu machen und dann letztendlich war noch die Schiffsschraube, war natürlich auch noch.
Mit der Zahnbürste.
Gefühlt ja, genau. Also, naja, das ist tatsächlich der Moment, wo man dieses Reinigungsgerät wechselt. Das heißt, weg mit dieser Bürstenkonstruktion hin zu einem sehr großen Pfannenwender aus Metall.
Okay.
Also wirklich so wie so ein Spachtel. Wie so ein Spachtel letztendlich, ne? Weil natürlich die Schiffsschraube viel zu sensibel ist, man muss da viel mehr aufpassen. Und einfach von der Konstruktion her kannst du mit dieser großen Schiffsbürste oder dieser Bürstenkonstruktion, die so ungefähr 1 Meter breit ist und weiß ich nicht, 40 Zentimeter hoch, da kommst du gar nicht zu Rande. Das heißt, du musst diesen Spachtel nehmen. Und nachdem die Seite fertig war, genau, war dann hier auf einmal, zack, hier hast du noch deinen Spachtel, mach mal hinten noch die Schiffsschraube sauber.
Hattest du irgendwann das Gefühl, dass das gut funktioniert bei der Seite?
Ja.
Also, man kommt ja irgendwann in so einen Flow, wenn es gut läuft,
ja,
und sagt sich, okay, das kann ich schaffen oder
ja,
wow, jetzt bin ich so drin, also so Augen zu und durch,
ja,
und dann weitermachen. Also gab es so einen Punkt?
Wenn ich ehrlich bin, nicht.
Es war die ganze Zeit voller Anspannung.
Voll. Also wenn ich ehrlich bin, es gab einen Moment, wo ich dachte, okay, ne, das war jetzt, ja, okay. Ne, das war nicht gut, aber das war okay, sozusagen. Aber ich hatte eigentlich zu keiner Zeit das Gefühl, ich habe dieses Gerät unter Kontrolle.
Okay.
Das macht eher mit mir so. Also das ist so ein bisschen wie wenn, keine Ahnung, ein Mensch mit einem Hund spazieren geht und man fragt sich manchmal, wer geht eigentlich mit wem spazieren. So der große Hund zieht quasi, ne, das Frauchen oder das Herrchen hinter sich her. Und so war es eigentlich ein bisschen mit mir auch, mit dieser Bürstenkonstruktion. Das zog immer und so und ich habe einfach gehofft, dass wir irgendwie in die richtige Richtung fahren.
Verstehe. Ja. Also das heißt, also die Schiffsschraube dann, mit dem Handschaber, mit dem du es gemacht hast, das war dann schon eher so die Kür.
Ja.
Da konntest du deiner deutschen Reinlichkeit mal nachkommen und sagen, jetzt mal mal richtig schön sauber.
Naja, ich bin tatsächlich ein sehr reinlicher Mensch, würde ich sagen. Ich habe es gerne sauber. Und deshalb hat mir das schon auch ab einem gewissen Punkt irgendwie Freude bereitet und Spaß gemacht. Also ne, in den Momenten, wo man das Gefühl hatte, es läuft.
Also das heißt, du würdest beim Inio mit einsteigen, wenn du nur die Schrauben machen musst.
Genau, vielleicht bin ich der Schraubenexperte. Aber auch da zum Beispiel, ne, das ist ja auch so ein Ding, normalerweise sagst du, eine Schiffsschraube, da bist du sowas, auf gar keinen Fall geht man in die Nähe einer Schiffsschraube. Und du hängst dann da teilweise auch kopfüber so da unten drin und hier noch, da ist noch ein bisschen was und hier ist noch eine Muschel und das muss auch noch sauber gemacht werden. Das heißt, man überperformt dann so ein bisschen in seiner Freude oder in seinem Ehrgeiz. Und trotzdem gibt es diesen Moment dann, Moment mal, hier ist einfach eine riesige Schiffsschraube. Und die ist groß, also ich meine, die ist locker, die war im Durchmesser, weiß ich nicht, 2 Meter, naja, 1,50 vielleicht. So, ne? Also das heißt, die ist schon groß. In dem Moment, wo da oben irgendeiner sagt, ich schmeiß jetzt mal die Maschine an, war es das. Sofort so. Also das sind natürlich so, du weißt, es passiert nicht, aber vor seinen Gedanken ist man oft einfach nicht gefeit. Das heißt, die kommen einfach und das hast du in dem Moment, guckst dich einmal kurz um, alles klar, alles easy, alle sind da, alle sind entspannt, Auch das, ne, merkt man ja, auch wenn es unter Wasser ist. Ja, das war dann die Schiffsschraube. Und oh, man ist dann trotzdem froh, wenn, wenn das irgendwie geschafft ist. So, ist ganz klar.
Ja. Und dann bist du rausgekommen. Und dann geht es ja darum, dass Ineos schon sagt, das hast du richtig gut gemacht, das passt. Oder, sorry, das hat jetzt nicht gereicht, weil die Zeit war dann auch irgendwann um. Die 3 Stunden waren um, oder?
Genau, die Zeit war um. Und man hat dann eben auch gemerkt, dass die Strömung, die ja vor allem das Zeitlimit war, ne, dass die Strömung immer stärker wurde und man immer das Gefühl hat, während man da unten arbeitet, es zieht wirklich dauerhaft jemand an einem, weil die Strömung so stark ist. Also es ist wirklich so, wenn ich zu dir sagen würde, steh mal auf, versuch mal loszulaufen und ich halte dich hinten an deinem Pulli fest. Und du musst permanent dagegen arbeiten, was es natürlich körperlich auch einfach dann, ne, auch zur Anstrengung kommt und man einfach irgendwann froh ist. Man hat es jetzt geschafft, so, man ist auch körperlich dann irgendwann am Ende. Und genau, jetzt muss natürlich irgendwie auch Inyo mehr oder weniger bewerten, wie hat man es gemacht, so, wie hat man sich angestellt. Und wir sagen dann auch immer den Leuten, es ist vollkommen okay, wenn ihr sagt, ja, schöner Versuch, aber lasst das mal die Profis machen. So, und ja, trotzdem meinte er dann irgendwann, also offensichtlich, so schlecht war ich vielleicht nicht.
Ich dachte sogar, dass er gesagt hätte, dass du es gut gemacht hast.
Ja, hat er, ja genau, ja, das schon. Also ich war so ein bisschen überrascht, dass, wie gesagt, in meiner Vorstellung müssen wir dieses Boot so komplett blitzeblank an der Seite machen. Deshalb dachte ich immer, das, also es reicht doch noch nicht, es reicht doch noch nicht. Mhm. Also wir müssen doch, das ist noch gar nicht richtig sauber, aber eben dieser Grad der Sauberkeit war eben das Entscheidende. Du kriegst einen Schiffsrumpf, das seit Jahren quasi das im Wasser ist, das kriegst du gar nicht mal richtig sauber. Es geht aber vor allem um die, eben diese Partikel, die, die abstehen sozusagen. Ne? Also die einfach das Boot auch langsamer machen, ne? Weil das ist ja vor allem auch der Grund, warum reinigt man das. Das Boot wird, also hat einfach mehr Widerstand. Mit mehr Widerstand fährt das Boot langsamer, beziehungsweise die Maschine braucht einfach mehr Leistung. Dadurch verbraucht man natürlich irgendwie auch quasi Benzin oder Schiffsdiesel in dem Moment. Und also das heißt, umso sauberer das Boot, umso effizienter fährt es letztendlich auch. Und genau, aber der Sauberkeitsgrad, der hat vollkommen dann in dem Moment ausgereicht und Inyo meinte, good job, my friend.
Ja. Das ist ja ein sehr gutes Statement.
Das ist ein gutes Statement, also vor allem auch also, zu wissen, eben dieses Verständnis zu haben, was ist sein Job und das muss man auch dazu sagen, gerade durch, diese, durch diesen Sicherheitsaspekt, den wir jetzt schon ja auch mehrfach irgendwie besprochen haben, er und seine Kollegen, die verdienen zum Beispiel, also wenn man einfach mal über die Entlohnung sprechen möchte, die verdienen für indonesische Verhältnisse auch gut, würde ich sagen. Ja, das ist jetzt kein 9-to-5-Job, den du 5 Tage in der Woche machst. Das heißt, er ist auch nicht jeden Tag im Wasser sozusagen. Ja, also es gibt schon auch einfach Leerlauf. Das heißt, an den Tagen, in denen er unter Wasser arbeiten kann oder eben Schiffsrümpfe sauber macht, verdient er, ich glaube, so ungefähr was so um 80 Euro umgerechnet am Tag. Das ist viel. Mhm. Das ist durchaus viel. Aber wie gesagt, du hast natürlich auch immer ein gewisses Risiko, das natürlich, glaube ich, auch eine Rolle spielt bei der Bezahlung.
Hast du das Gefühl, dass er stolz ist auf seinen Job und auf das, was er macht? Und ja, ich meine, das wurde ihm ja nochmal klar dadurch, dass du auch Schwierigkeiten damit hattest, das zu tun. Also ich finde immer so, das ist so das, was wir transportieren, wenn wir, wenn wir solche Geschichten machen, ist, wow, ich bin schon ein recht fitter Typ und trotzdem kriege ich es nicht so, nicht so hin wie
du. Hast du mich gerade als fitten Typ bezeichnet?
Ja, habe ich.
Gut, kannst du es nochmal sagen?
Eigentlich meinte ich mich.
Ja.
Nein, ich meinte schon dich. Also das ist natürlich auch ein Lob an ihn und auch ein also das, das bedeutet natürlich, dass es, das bedeutet Respekt, ja, wenn man ihm das so, so klar macht. Also hattest du das Gefühl, dass er das gefeiert hat?
Ich habe das, also das gehofft, dass er das halt eben auch spürt. Und ich hatte schon das Gefühl, dass er natürlich so ein bisschen, also Genugtuung ist das falsche Wort, ne? Mhm. Ganz im Gegenteil. Also da ging es gar nicht um, jetzt gucken wir, was, wie cool ist, wie
das
machen.
Hätte ich auch so empfunden.
Genau. Aber man, also ich glaube, dass ihm das so ein bisschen, also er fand das ehrenhaft, wenn man das so sagen möchte, dass ich das ausprobiert habe, ohne mir da selber auf die Schulter klopfen zu wollen. Ganz im Gegenteil. Aber er fand das cool, dass ich das, ne, dass man sich getraut hat, in seine Arbeit einzutauchen und zu verstehen oder zu versuchen zu verstehen, was das bedeutet. Und das hat ihn sehr gefreut und hat ihn mit Sicherheit auch mit Stolz irgendwie letztendlich ja dastehen lassen. Dass er, ne, es fand ich schön, dass ihr da wart. Das ist natürlich Mein Indonesisch ist eher eingerostet. Sprechen die Indonesisch? Ich glaube, ja. Also das heißt, natürlich hast du trotzdem eine gewisse Kommunikationsbarriere, aber du merkst ja, wie, also wenn du mit jemandem sprichst, wie reagiert er gerade? Was für eine Mimik hat er? Was für eine Gestik hat er? Und da hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, natürlich mit Übersetzer dann im Endeffekt auch, dass er das schön fand, dass wir da waren und dass ihn das durchaus stolz gemacht hat, dass man auch zeigt, diese Jobs gibt's zum einen, ja, und diesen Job, den er macht, der hat mit sehr vielen Komponenten zu tun. Am Ende des Tages war das eine sehr schöne Erfahrung irgendwie auch, das zu realisieren und zu wissen, dass es eben ja Menschen wie Inyo gibt, die verrücktesten Jobs auf dieser Welt haben.
Also was nimmst du mit, also davon abgesehen, dass du uns jetzt natürlich diese Geschichte mitgebracht hast und nochmal klar gemacht hast, was da emotional noch los war, weil ich glaube, da war einiges los. Aber nimmst du daraus was mit für dein Leben? Also spielt sich da was ab? Mhm. Passiert da was?
Naja, es ist immer, glaube ich, eine gewisse Art von Demut, die man, glaube ich, sich beibehalten sollte. Gerade wenn man natürlich sieht, dass es auf dieser Welt, egal wo, immer natürlich Arbeitsfelder gibt, Jobs gibt, die man sich eigentlich im ersten Moment gar nicht vorstellen kann, die aber gemacht werden und die dann so in das Bewusstsein quasi, ne? Also ich meine, ich werde wahrscheinlich in meinem Leben kein Boot besitzen und ich muss diesen Schiffsrumpf nicht sauber machen, wahrscheinlich, ne, weil sich das für mich gar nicht in meinem Alltag quasi widerspiegelt, aber ich habe das Bewusstsein dafür. Und ich glaube, da fängt es halt vor allem an, diese Demo zu wissen, Leute, auf dieser Welt gibt es so viele Sachen, die passieren, während wir hier reden. Also das, egal wo. Und das ist dieses Bewusstsein für Leute, der Planet dreht sich weiter, auch wenn man außerhalb, also selbst wenn man in seiner Bubble ist. So, ne? Das beste Beispiel ist immer, dass man sich ärgert, dass mal wieder die Bahn zu spät kommt. So. Mhm. Klar ist das ärgerlich, keine Frage. Und da hängen auch viele Dinge in dem Moment ja auch dran. Das ist natürlich ein schwerer Vergleich, aber ne, es gibt Probleme auf dieser Welt, die sind vielleicht in dem Moment einfach anders und haben auf einer anderen Ebene. Und dieses Bewusstsein, das nimmt man immer wieder mit. Und das ist auch das Schöne, dass dieses Bewusstsein immer wieder aufgefrischt wird. So egal, was man macht oder egal, in welche Welt man eintaucht, egal, mit welchen Menschen man auf dieser Welt spricht, dass es immer ein gewisses Bewusstsein gibt, dass es genau auf der Welt auch ganz, ganz anders ablaufen kann als bei uns im Alltag.
Ich bin froh, dass du es so siehst und ich bin total froh, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast. Genau. Das war ganz toll, ein sehr, sehr cooler Einblick in
ja,
die Arbeit.
Also man kann sich das ja immer nach wie vor immer noch angucken. Ne? Also gerade in der Mediathek gerne mal reinklicken, dann hat man auch vielleicht nochmal so ein bisschen diese Bildebene, die fehlt natürlich jetzt so ein bisschen, aber man kann sich das vielleicht nochmal ein bisschen besser vorstellen. Ich hoffe, wir haben es geschafft, das irgendwie so gut wie möglich rüberzubringen.
Also ich war gebannt und gefesselt und hab mitgeschwitzt.
Ja, genau. Man schwitzt übrigens auch unter Wasser, so ist es nicht. Ne? Also.
Dankeschön, Vincent. Ich freue mich auf den nächsten Job, den du machst.
Vielen Dank, danke euch.
Und nächste Woche hat Peter unsere Kollegin Claudia zu Gast. Sie war in einem Land, das in puncto Urlaub wohl kaum jemand auf dem Schirm hat. Irak. Aber ein Reiseveranstalter will das Land für Touristen attraktiv machen. Was Claudia auf ihrer Reise so erlebt hat und welche spannenden Menschen sie getroffen hat, all das erzählt sie uns hier bei Mission Wissen weltweit.